Liebe Schülerinnen, es ist 9.30 Uhr am Dienstag, den 30. September. Mein Name ist Elisabeth Dahler, ich bin Dramaturgin an den Vereinigten Bühnen Bozen und sitze gemeinsam mit dem Ensemble von König Lear auf der Bühne des Studios im Stadttheater Bozen. Eigentlich würden die Spielerinnen sich jetzt hinter der Bühne auf ihren Auftritt vorbereiten, um für euch zu spielen und in die Geschichte von König Lear einzutauchen. Stattdessen sitzen wir heute vor einem leeren Theatersaal. Ihr fehlt als Zuschauende und als wichtiges Gegenüber für unsere Arbeit. Dennoch möchten wir Begegnung möglich machen, wenn auch versetzt, und euch einen Einblick geben in die Theaterproduktion König Lear. Zum Reinhören, aber auch als Einladung reinzukommen ins Theater und eine Abendvorstellung zu besuchen. Ich begrüße ganz herzlich die Spielerinnen Alexander Ebert, Gerti Drassel, Jasmin Meierhofer, Svinta Gersthofer, Miguel Jachmann, Patricia Pfeiffer und Martin Faldeig. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Danke, hallo.
Danke.
Ja, morgen.
König Lear von William Shakespeare wurde 1606 uraufgeführt, ist aber hochaktuell und berührt uns nach wie vor auch heute. Es ist die Geschichte zweier Generationen, des alternden Lear, der sein Reich auf seine drei jungen Töchter Goneril, Regan und Cordelia aufteilen möchte. Und dafür fordert er aber einen Liebesbeweis. Die beiden älteren Töchter heucheln dem Vater diese Liebe, aber eben die jüngste Tochter Cordelia verweigert diesen Schwur und es beginnt eine Spirale der Zerstörung.
Und jetzt? Unsere Freude, unsere letzte und kleinste. Was kannst du sagen, um ein noch größeres Drittel zu ergattern als deine Schwester? Sprich, Cordelia.
Nichts, mein Herr.
Nichts?
Nichts.
Nichts kommt von nichts. Sprich nochmal.
Mein Herz passt mir nicht in den Mund. Unglücklich wie ich bin, ich krieg es nicht hinein. Ich liebe euch, wie ich muss, nicht mehr, nicht weniger.
Ja, beginnen wir bei dieser Königsfamilie. Also zum einen haben ja sowohl der Vater als auch die drei Töchter spielen ja oder schlüpfen in unterschiedliche Rollen, die sie auch nach außen verkörpern. Und zum anderen haben wir eine Familienkonstellation, wo diese emotionale Ebene so wesentlich ist. Aber genau in dieser Familie sind ja die Liebe, das Vertrauen, diese engen Verbindungen, die es in einer Familie geben sollte, haben in dieser Familie Risse. Wie würdet ihr jetzt, also König Lear und die drei Töchter, eure Beziehungen untereinander beschreiben oder eure Rollen auch in dieser Familie?
Ich bin in den Proben immer davon ausgegangen und jetzt auch beim Spielen, dass, also genau, ich bin Miguel, ich spiele die Cordelia und den Edgar dann auch noch, aber genau, ich spreche jetzt mal für Cordelia. Dass Cordelias Verbindung zu dem Vater schon sich nochmal auszeichnet und eine bessere an sich ist, weil das einfach, glaube ich, eine spannende Ausgangssituation ist, um dann das Stück auch damit zu beginnen, dass plötzlich so ein Bruch stattfindet. Und ich glaube, die Verbindung zu den beiden Schwestern ist nicht gerade die beste, gerade weil vielleicht die Position so eine hervorgehobene oder andere ist zum Vater. Ich glaube, das sorgt für Spannungen zwischen den Geschwistern.
Ja, das würde ich auch sagen. Also ich spiele Regan, die mittlere Tochter. Und ja, also ich glaube, dass da eben, wie du gesagt hast, nicht viel Liebe da war. Väterlicherseits, die Mutter kommt ja gar nicht vor, also die gibt es nicht mal. Ist ja auch wichtig zu erwähnen, es fehlt eine mütterliche Liebe in diesem Stück. Und ich glaube, wir haben das nie gelernt in dem Sinne, dass man ja so eine liebevolle, empathische Vater-Tochter- oder auch Geschwister-Beziehung hat. Ich glaube, da spielt auch ganz viel die Macht und dieses Königshaus und die Stellung, die Aufgabe, die man da erfüllen muss, eine Rolle. Und da ist eben für viel Emotionen einfach gar kein Raum. Und wenn man das nicht mitbekommt, ja, woher soll man es lernen? Und also da ist sicherlich König Lear auch nicht ganz unschuldig, aber es ist eben auch das System. Und ja, deswegen ist natürlich dann auch hart zu erfahren für die älteren Geschwister, wenn dann doch so eine ein bisschen Liebe anscheinend für ein Kind da ist. Das ja, schafft natürlich kein gutes Verhältnis dann in Konkurrenz mit den anderen Geschwistern.
Genau, das würde ich auch so sagen. Ich spiele Goneril, sozusagen die älteste Tochter von König Lear. Und ich glaube, dass sie ihn demnach auch am längsten kennt und sehr wachsam ihn beobachten muss auf seine Veränderungen, auf seine Ausuferungen. Und das ist wie so ein bisschen auf Eierschalen laufen und erzeugt immer so eine Spannung. Und eine Liebe, die an Bedingungen geknüpft ist, wie Lear sie vorausgibt, also es immer dieses sich beweisen müssen und miteinander verglichen werden, schafft irgendwie kein gesundes Umfeld und in einem selber macht es so eine Form von Härte, die es dann, die man sich aneignen muss.
Also ich spiele den König Lear. Das ist natürlich auch immer wahnsinnig viel Spekulation bei so bei solchen Stücken, denn das schneidet ja quasi zu einem sehr späten Zeitpunkt eines Familienlebens rein. Aber man kann nicht anders es zu denken, das ist das Paradebeispiel einer dysfunktionalen Familie. Und also geprägt von, würde ich sagen, von absoluter Lieblosigkeit. Das bewirkt dann eben, dass am Schluss alle tot sind. Also woher soll man das plötzlich nehmen, dass man Vernunft oder Mitgefühl oder Rücksicht einsetzen könnte, wenn man das ein Leben lang, so lässt sich vermuten, nicht erfahren hat. Und diese völlig seltsame Frage, die Tochter kriegt am meisten die beste Lobrede und das beste Liebesbekenntnis an den Vater irgendwie vortragen kann. Und damit ist die Sache dann auch geklärt. Also das ist die Kurzfassung des grauenhaften Lebens, würde ich mal sagen.
Auf zwei teile ich auf, was gedacht war, für drei. Lässt Stolz, den sie Wahrheit nennt, ihr Anteil sein. Ich will abwechselnd bei einer von euch wohnen, je einen Monat lang. 100 Männer nehme ich mir vorbehaltlich mit. Die Macht und die Führung der Staatsgeschäfte, geliebte Töchter, seien euer. Aber den Titel des Königs behalte.
Ja, es beginnt ja in diesem Moment, wo der Vater eigentlich etwas vererben möchte. Er möchte ja eigentlich dieses Reich aufteilen auf seine drei Töchter, schafft es aber nicht loszulassen. Also den Titel, heißt es im Stück, behalte ich. Ist es nicht auch irgendwie verständlich, dass die Jungen beginnen da zu rebellieren, sich aufzubäumen und gegen den Vater loszulegen?
Ja, ich glaube schon, weil jeder Mensch ist ein Individuum mit einer eigenen Fantasie, eine eigene Sehnsucht. Und ich glaube zum Beispiel in Regan und Goneril steckt großes Potenzial, das sie auch gerne entfalten würden. Aber wenn du immer mit der Handbremse geführt wirst und auch nicht wirklich frei entscheiden darfst, musst du dich irgendwann auch radikalisieren, um ausbrechen zu können.
Ich bitte euch, mich recht hier zu verstehen. So alt ihr seid, so seid auch weise. 100 Leute zu behalten. Männer so zügellos und dreist, dass dieser unser Hof von ihren Benehmen infiziert. Erscheint wie eine wilde Kneipe. Maßlos und voll Gier, gleich wie ein Bordell aus einem Palast. Dieses Problem braucht sofortige Lösung. Drum bittet sie, die sonst es selbst veranlasst, die Anzahl eurer Leute ein wenig zu verringern. Der Rest sollen Männer sein, angemessen euren Alters, die sich selbst kennen und euch.
Könnt ihr das auch verstehen, diesen Drang nach Rebellion? Frage ich jetzt an alle.
Auf jeden Fall, dass das natürlich irgendwie in so einer Generationenfrage immer mit drin steckt und immer existiert, auch historisch. Ich finde das auch gut oder schön, dass das in diesem Stück drin steckt, dass man sich darüber Gedanken machen kann, was hinterlassen einem alte Generationen, was kann man als neue Generation damit machen. Ich finde allerdings eigentlich noch schöner den Gedanken in dem Stück, dass es eine Frage von Vernunft versus Unvernunft ist und dass man das möglichst im nächsten Schritt dann vielleicht wieder generationsunabhängig denken könnte, weil ich glaube, um eine Energie zu starten, ist das nicht verkehrt, irgendwie zu denken, es gehört immer dazu, dass wir hinterfragen, was, also jetzt auch als eher noch jüngere Personen gesprochen, was die anderen Generationen vielleicht auch verbockt haben, was kann man besser machen, das ist super. Aber eigentlich eben geht es um Fragen des Zuhörens, ja, ehrlich sein miteinander und offen sprechen. Und ich glaube, das, was da schief läuft, ist dann, wenn man genauer hinschaut, nicht unbedingt eine Frage des Alters, sondern eben solcher Qualitäten oder solcher Fähigkeiten, miteinander gut auszukommen.
Also ich verstehe natürlich total den Drang, dass man gerne selber da ins Leben starten möchte und Verantwortung übernehmen will. Oder man kann das ja gleichsetzen mit so einer Firma oder so, wenn man sagt, man ist der Nachfolger, die Nachfolgerin, dass man natürlich dann das auch fühlen möchte und nicht, dass der Vater da steht und immer sagt, so und so geht's. Oder immer noch das letzte Wort hat. Also das geht einem dann natürlich auf den Sack. Aber ein schöner Weg wäre es, wenn es gemeinsam ginge, dass sich die Generationen einfach verbinden und man im Dialog bleibt und versucht, Kompromisse zu finden und gemeinsam etwas schafft und dass es nicht gegeneinander geht, sondern miteinander.
Ja, ich glaube, das sind so Konflikte, die man seit jeher immer also kennt. Und es findet halt immer wieder statt, also das kann ich mich erinnern. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen das Problem, dass einfach die ältere Generation dass ältere Generationen immer so festhalten und nicht loslassen wollen und nicht abgeben wollen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man auch dieses Vertrauen an die jüngere Generation hat, dass die das schaffen, dass die auch vieles, vieles sicher besser machen, vielleicht vieles auch nicht, aber dann wäre eben diese Zusammenarbeit, das Gemeinsame sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass einfach endlich eben ältere Generationen bereit sind, loszulassen und abzugeben. Und den Vertrauensvorschuss der jüngeren Generation geben.
Die Töchter ergreifen die Macht dann selbst. Also sie treten im Grunde die Fußstapfen des Vaters, wenn nicht noch darüber hinaus, in ihrer Machtergreifung. Und König Lear geht in den Sturm, er geht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in den Sturm, in die Heide und geht auch in den Wahn. Es gibt aber drei Figuren in diesem Stück, die dem Lear treu bleiben und trotz des Wahnsinns auch an seiner Seite bleiben. Das sind der Diener Kent, der Freund Gloster und der Narr. Also die drei sind ja auch auf der Heide nahe bei Lear. Warum, glaubt ihr, sind diese Figuren Lear treu?
Ja, ich spiele den Narren. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil auch
gerade deswegen, also wir haben gerade darüber geredet, über das Loslassen können, über Macht abgeben. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn man gut mit sich ist und mit der Macht, die man selbst gelebt und verkörpert hat im eigenen Leben. Wenn man damit noch nicht so ganz gut ist, ist es auch super schwer, sie abzugeben. Und ich finde es super, dass der Shakespeare so sehr menschliche Figuren an die Seite des, des King Lear stellt und dass die Hoffnung nicht sterben lässt, dass Menschen sich verändern können und letztlich auch in dem Moment reifen, wenn sie auch selber durch die Hölle gehen und leider in dem Stück auch andere in die Hölle schicken. Aber er lässt die Hoffnung nicht sterben, also solange es geht, der Narr bricht dann irgendwann mal dann doch weg. Ich will jetzt mal sagen, die provokative, lustvolle, kritische Stimme bricht weg irgendwann mal. Die ist ja auch, die gehört ja auch zum Lear. Also der ist ja auch, hat das auch in sich. Er hat diesen Teil natürlich auch in sich. Die Frage ist nur der Ausgewogenheit. Und das ist das Interessante daran, dass auch der Kent, der auch sehr loyal ist und sehr treu ist und auch an das glaubt, dass man, also in dem, also bei uns im Stück ist es die Königsmacht, ja, aber diese Macht hat da natürlich auch eine Bedeutung für die Menschen im Sinne von, wie gehen wir miteinander um in Generationen, ja? Und das finde ich, er lässt diese Figuren ihm immer wieder die Möglichkeit geben, schau, es gibt da doch noch mal eine andere Tür und es gibt da noch mal einen anderen Weg. Und das, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es das gibt in dem Stück, ja.
Blick in dich, Lear. Widerrufe das Verhängnis. Solange ich noch schreien kann, sage ich dir, du tust mir recht.
Hör mich, Rebellen. Dräng dich dem König nicht zwischen Wort und Tat hinein. Nimm das als Lohn. 5 Tage hast du Zeit und ist dein Körper im 6. noch in unserem Land. Dann nur mehr als Leiche entferne dich sofort. Ich widerrufe dich.
Wenn das dein neues Ziel ist, König, dann ist Freiheit flüchtig. Nur Verbannung bleibt.
Also Wahnsinn und Tyrannei, das sind zwei Seiten, die nahe beieinander liegen in diesem Stück. König Lear gilt ja auch als Prototyp des Tyrannen. Wir haben auch in den Proben ganz viel gesprochen, diese Verbindung zur heutigen Zeit, zu autokratischen Systemen. Wie kann man diesen Bogen auch heute in einer heutigen Zeit lesen? Wie aktuell ist dieses Stück heute?
Naja, jeden Tag die Nachrichten anmachen. Also, da gibt es so einige Typen, würde ich sagen, die das drauf haben. Also im Moment. Also ich finde fast jeder, der gerade irgendwo an der Macht ist in der Welt, hat King Lear, also in sich, definitiv, ja.
Sind wir dem Wahnsinn schon nahe?
Oh Madonna, das hoffe ich nicht. Also das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil ich glaube, wir spüren alle, dass wir uns in super schwierigen Zeiten bewegen. Und ich bin da ganz nah auch im Leben. Ich hoffe auf... Ich hoffe sehr, dass wir wissen, dass es anders nötig ist, nicht dem Wahn zu verfallen. Da hat uns die Geschichte schon so viele Beispiele gegeben, was da passieren kann, wenn der Wahn siegt. Deshalb hoffe ich immer noch auf uns und unsere Vernunft, was Miguel vorher gesagt hat, und auch unser Wissen. Wir haben so viel Wissen wie heute hatten wir noch nie. Das sollten wir nutzen. Ja.
Und vielleicht muss man auch ein bisschen auf die Jungen hoffen.
Ja, absolut. Also ich hoffe auf uns alle. Aber ich hoffe auch natürlich, ich habe totales, super großes Vertrauen. Also ich bin selber Mama von Kindern. Also es ist aber, da ist eben die Frage, da sind wir im Stück mittendrin. Man muss die Jungen, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, die Wertung in Gesellschaften. Ja? Also wie nehme ich junge Menschen innerhalb von Gesellschaften wahr? Nehme ich sie, sobald sie auf die Welt kommen, als gleichwertiges Wesen wahr? Oder stelle ich mich in einem selbst schon gut gemeinten Erziehungsauftrag über sie? Da sind wir als Menschheit noch am Lernen. Weil ich finde, das muss man von Anfang an tun. Man muss von Anfang an, wenn ein kleines Geschöpf auf diese Welt kommt, einen vollwertigen Menschen achtsam in der Gleichwertigkeit betrachten. Das ist etwas, was wir in uns alle lernen müssen. Und nicht denken, wir wissen es besser. Das wissen wir nicht, ob wir es besser wissen. Wir können nur begleitend und schützend da sein. Und deshalb bin ich ganz bei dir. Aber das finde ich noch nicht, dass wir da in unserer Weltgemeinschaft so weit sind, dass wir die Kinder und die Jugendlichen in vollstem Respekt und vollster Achtsamkeit als gleichwertig betrachten. Das müssen wir noch lernen. Und das hoffe ich, dass wir das immer mehr hinkriegen. Ja.
Ja, das haben ja die Figuren in dem Stück leider nicht gelernt. Auch nicht gelernt, Widerstand zu leisten, glaube ich.
Naja, ich finde, Cordelia macht das schon sehr, also die ist so ehrlich, finde ich, wie man nur ehrlich sein kann. Also ich finde, das ist schon erstaunlich, dass vor über 400 Jahren so ein Text geschrieben wird in aller Ehrlichkeit. Und das ist ja ein gegenseitiger Respekt. Ja, also das kommt ja, und das irgendwas muss da schon gewesen sein zwischen den beiden, dass sie auch den nicht nur den Mut hat, sondern die Selbstverständlichkeit, das zu tun. Ich glaube nicht, das weiß ich nicht, da kannst du mir gut sprechen, Miguel, dass Cordelia denkt, sie tut was Schlimmes in dem Moment, wo sie die Wahrheit sagt. Und dass es dann so diese Konsequenzen hat, ja, dass ich glaube nicht, dass das eine Provokation ihrerseits ist, sondern dass es aus einer Selbstverständlichkeit heraus wächst und auch aus dem Selbstverständnis, das sagen zu können, was man eben empfindet. Ja. Und das, ja, weiß ich nicht. Ja,
ja, nee, also so habe ich es eigentlich auch, glaube ich, tendenziell immer gedacht, weil ich so den Eindruck hatte, also natürlich ohne genau zu wissen, was das wiederum für die Figur des König Lear bedeutet, aber da kann man dann ja mit seiner eigenen Perspektive für sich einfach schauen. Ich hatte immer so ein bisschen die Fantasie, dass Cordelia schon am ehesten noch vielleicht, wenn man sich jetzt wirklich so ein königliches Haus vorstellt, wo man auch weniger Zeit mit den Eltern verbringt, als das bei uns der Fall ist oder so, aber dass sie am ehesten schon noch Zeit verbracht hat mit ihrem Vater und dadurch eigentlich so eine Ebene da war normalerweise, in der geschätzt wurde, wenn man irgendwie klug, ehrlich Dinge sagt und dass das plötzlich dann wegbricht.
Und das hat da auch mit Empathie dann zu tun. Das, was ihr vorher beschrieben habt, löst eben nicht Empathie, sondern eigene Schutzfunktionen aus bei den Töchtern. Und aber wenn man Bindung oder Beziehung aufbaut, entsteht Empathie und dadurch auch Verständnis für jemanden wie der King Lear. Der kommt ja auch irgendwo her. Also wir kommen ja irgendwo alle her und jeder erlebt dann so seine Geschichte. Und ich glaube ja immer noch an das Gute im Menschen und ich glaube nicht, dass man per se böse sein möchte, sondern dass jedes kleine Puzzlestück uns formt und wir dann die Entscheidungen treffen, wie wir damit umgehen. Aber das ist natürlich, sobald Empathie da ist, ist auch Verständnis da und dann kann man wieder andocken und miteinander sprechen. Ja,
ja, genau. Ich glaube, aber das ist genau das, was sich eigentlich durch das ganze Stück zieht, dieses Fehlen von Empathie von allen Figuren eigentlich, weil ich habe mir sehr, sehr viele Gedanken über Edmund, über diese Figur von Edmund gemacht, weil die natürlich, Edmund ist mein unehelicher Sohn, ich bin sein Vater und das hat ja also indirekt auch mit mir zu tun, mit meiner Figur als Gloucester. Und ich habe mich oft gefragt, Edmund ist ein unehelicher Sohn, warum verhaltet er sich so? Und ich habe wirklich oft darüber nachgedacht, dass es auch wirklich dieser Mangel an Empathie ist, diese eine tiefe innere Verletzung, die dieser Edmund, ich spreche jetzt für den eben Edmund, die er erlebt hat, dieser Mangel an Zuneigung, der Mangel an Liebe, ich glaube, dass der den Edmund so weit gebracht hat, dass er sagt, so, dann hole mir alles. Nicht jeder Mensch muss so reagieren, aber der Edmund reagiert eben so auf dieses Verhalten.
Wenn man immer gesagt bekommt, dass man so in der zweiten Reihe steht und irgendwie halt nicht so wirklich das Lieblingskind ist, dann macht das natürlich was. Ja,
dann wird man dann Elon Musk oder Zuckerberg oder so. Diese Leute, genau aus diesen Gründen haben die diesen seltsamen Machthunger, glaube ich.
Also der tiefen, gepaart mit Wahnsinn.
Tiefen Verletzung der Bedeutungslosigkeit. Und das Entsetzliche ist natürlich, dass die gerade die Welt regieren. Mhm. Diese gekränkten, lieblosen Männer.
Ja.
Das sind ausschließlich Männer, ganz nebenbei.
Ja, das stimmt.
Aber Shakespeare hat ja auch eine Gegenstimme reingeschrieben, den Narren. Also der Narr ist die Figur, der auch die Wahrheit sagen darf. Man muss auch dazu sagen, dass Shakespeare natürlich in einer Zeit gelebt hat, in der man nicht offen seine Meinung auf die Bühne bringen durfte. Und dass dann also es auch so gelöst wurde, dass dieser Narr spricht, was Shakespeare denkt. Er wird aber immer leiser. Bei
Nestroy, das ist ganz interessant. Also denn so ein Vorreiter, ja.
Aber dieser Narr wird immer leiser und er verschwindet in der Mitte des Stücks bei Shakespeare. Wie liest du dieses Verstummen?
Naja, je größer der Wahnsinn wird, desto leiser wird der Narr. Also der Wahnsinn ist ein, glaube ich, etwas, was bei Shakespeare öfters vorkommt. Ja, das ist dieser Wunsch, also es ist irgendwie der Ausweg, wo der Mensch nicht mehr gekoppelt ist an seine Vernunftsfähigkeit, an seinen Verstand, an das, dass er, ja, dass wir Menschen sind, die eben die Möglichkeit haben, darüber nachzudenken, wie wir handeln. Und da wird der Narr sehr, also da hat er keinen, da kann der nicht mehr durchdringen. Der Narr sagt zwar oft sehr, es könnte man meinen, es ist kompliziert, also er sagt nicht ganz eindeutig die Wahrheit. Also er macht es nicht wie die er macht keinen Faktencheck oder sowas, sondern er versucht schon es sind schon ein bisschen Umwege, die er auch geht, um die Wahrheit zu sagen. Es ist eben ein Spiel, ja, das ist doch schön, es ist ein Spiel. Ich finde, und das ist eben das, was ich auch ganz interessant finde, weil es hat auch wiederum mit uns zu tun und dem, was wir eigentlich hier machen, mit Theater, mit Kunst, mit Kultur. Es ist nicht einfach nur Wahrheit sagen, sondern es ist der Versuch, über eine spielerische Art Menschen auf andere Gedanken zu bringen und sich zu hinterfragen oder eigene Entscheidungen oder ja, wie man die Welt so sieht. Und das wird natürlich immer schwieriger, wenn Wahn und Gewalt zunimmt. Weil da hat quasi diese spielerische Vernunftsstimme oder auch, auch das, die Möglichkeit, alles ein bisschen von vielen verschiedenen Perspektiven zu sehen, dann plötzlich keinen Raum mehr. Und das passiert dem Narren auch in diesem Stück. Er schafft es, finde ich, schon recht lange. Im Zuge dieses Stückes bei dem Lear zu bleiben. Und es ist, finde ich, ich habe immer eine sehr innige Beziehung da gelesen, weil eben der Narr auch nicht möchte, also ich finde, der Narr mag den Lear sehr gerne, mit allem, was er ist. Und das finde ich schön, weil wir Menschen haben alle viele Fehler an uns. Und es ist super, wenn man weiß, dass es sowas gibt wie ein Verständnis dafür. Und das ist für mich so der Narr, der dann aber leider eben dann doch wegbricht, weil dieser Wahnsinn, und mit Wahnsinn meine ich auch Gewalttätigkeit, ja, keine Lösung mehr im Miteinander suchen, sondern nur noch in sich. Man verkapselt sich im Wahnsinn ja in sich, man ist nicht mehr mit anderen. Und dann ist er verloren, der Narr. Da hat er leider keine Stimme mehr. Ja.
Danke. Wenn du mein Narr wärst, dann müsste ich dich schlagen, weil du schon so alt bist.
Wie das?
Du hättest auch weise werden müssen. Nicht nur alt.
Aber lass mich nicht wahnsinnig werden. Ich möchte nicht wahnsinnig sein.
Was ich auch sehr mag an dem Lear-Stoff ist die Betrachtungsweise, wie zum Beispiel wie ein großes Märchen. Und dann hat man die gesprochene Wahrheit, die steht gegenüber der gelebten Wahrheit. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr heutig. Also welche Liebesbekundungen glauben wir? Was sind unsere Götzen? Social Media, Wirkung, Marken, Schönheit. Was zieht uns an? Was ist unser... Ja, wo mögen wir Authentizität und wo haben wir verlernt, sie wertzuschätzen oder sie zu sehen?
Ja, diese Wahrheit hat ja auch ganz viel im Stück zu tun mit einem Motiv des Sehens bzw. des Erblindens. Also blind sein, geblendet sein ist ein zentrales Motiv. Da komme ich vor allem zur Familie von Gloucester, seinen Söhnen. Also es ist ja Edmund, der Intrigant, der auch seinen Bruder und den Vater blendet in gewisser Weise. Gloucester wird wahrlich geblendet, also verliert die Augen. Und Edgar verschleiert sich und verkleidet sich. Also er wird zum armen, poor Tom, um auch nicht mehr so gesehen zu werden, wer er eigentlich ist. Wie würdet ihr diese Metapher von Shakespeare jetzt deuten, dieses Blind sein, erblinden?
Gibt es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten. Mir fällt jetzt als erstes auch wieder das Thema der Vernunft ein, weil es ja um Erkenntnisprozesse geht. Also aus der Unwissenheit heraus oder aus dem etwas falsch begreifen hin zum plötzlich erkennt man etwas. Und da ist es dann wiederum auf sehr spielerische Art gelöst, dass es eben diese Handlungspunkte gibt von Blendung und so. Und das zum Beispiel dann aber erst durch das Nichtsehen bei Gloucester die Möglichkeit da ist, den eigenen Sohn plötzlich zu erkennen und auch als den, der eigentlich nichts Böses wollte, zu erkennen. Also da spielt Shakespeare hin und her und zeigt, finde ich, unter anderem immer wieder diesen Erkenntnisprozess auf und eben diese Möglichkeit dann vielleicht auch, wie sie vorhin schon benannt wurde, sich zu verändern und Dinge neu zu erkennen.
Der Gloucester, auch in dem Sinn, der muss ja, also er hat eben einmal, es gibt einen Satz, ich stolperte, als ich sah, dass er eigentlich nicht gesehen hat, also nicht wahrgenommen hat und dass er wirklich durch dieses Leid gehen musste oder dieses Leid erfahren musste und erblinden musste, um dann erst wirklich also zu sehen, auch zu sehen, jetzt im übertragenen Sinn. Ja, das ist schade. Ja, weil...
Ist ja nur ein Stück.
Es ist ja nur ein Stück, ja. Aber es ist wirklich so, wo ich sage, muss man, kommt man erst immer drauf, auf den Wert von Dingen, wenn man sie verliert? Muss man Kriege erleben, das Leid von Kriegen, um wieder zu verstehen, wie schön Friede ist und wie viel uns Friede gibt?
Aber das finde ich zum Beispiel einen super modernen und auch sehr heutigen Punkt, diesen Anfang, wenn der Edmund quasi dem Gloucester da diesen Brief gibt, da finde ich immer, das erinnert mich total im Moment an das Internet und wie was hochkochen kann wie eine Bombe in Sekunden, bevor einfach mal zwei Leute wirklich miteinander geredet haben und geklärt haben, ob das auch wirklich stimmt.
Genau.
Das finde ich irgendwie, das ist so, da denke ich mir so, das hat eine Dimension, die passiert tagtäglich. Da fliegen dann halt, ich weiß nicht, wie viele Kommentare um die Ohren, bevor man nicht wirklich miteinander gesprochen hat. Ja, also das finde ich so, das passiert direkt am Anfang des Stückes. Ja, man glaubt etwas, was einem vorgelegt wird, als... Und obwohl dieser Sohn ja schon so lange da ist und die Beziehung da ist und trotzdem, also das finde ich total heutig,
ja,
sowas.
Ja, ja, stimmt, weil man fragt sich wirklich, also eben weil Gloucester bekommt ja von Edmund diesen Fake-Brief.
Fake News.
Fake News, eben. Und schafft es nicht, mit Edgar darüber zu sprechen.
Ja, vor allem, mit dem geliebten Sohn. Man
ja,
wahrscheinlich ganz genau. Eigentlich zuerst sprechen würde. Okay.
Eigentlich wäre es ganz einfach.
Eigentlich
ich könnte zu Edgar
einfach.
Gehen und sagen, Edgar, ist der Brief wirklich
ja, aber das ist heute, zu, das hat auch mit Journalismus ja, zu tun. Ja. Das finde ich wirklich, wird der genau. Faktencheck wird einfach nicht gemacht.
Und bei Edgar ist es auch, finde ich, sehr spannender Prozess über das gesamte Stück hinweg, wie er sich wandelt und auch seinen Erkenntnisprozess durchmacht. Also ich bin, oder wir sind so davon ausgegangen, dass er, weil es da ja im Text so ein paar Hinweise drauf gibt, wirklich vorher auch ein sehr leichtfertiges Leben geführt hat und das Leben genossen hat und sich nicht groß Gedanken gemacht hat. Und eben auch in einer guten Stellung und diese Privilegien ausgenutzt hat. Und da dann plötzlich durch diesen Verrat ja, auf den Boden der Tatsachen fällt und eine Wandlung durchmacht, indem er einmal sich ganz nach unten in Anführungszeichen begibt und diese andere Rolle annimmt, pur Tom, also auch über das Spiel praktisch, plötzlich ja, Erkenntnisse hat und dann anders zurückkehrt. Dann leider sehr gewaltvoll. Das ist einer der Aspekte, die einfach, glaube ich, beim Zuschauen dann auch Spaß machen und beim Spielen auf jeden Fall auch Spaß machen, die aber andererseits halt eben sehr gewaltvoll sind, jetzt nicht die beste Message vielleicht überbringen, aber nun gut, da muss man dann ein Auge zudrücken.
Man hat mich für vogelfrei erklärt. Kein Tor ist sicher. Kein Ort, wo nicht die Wachen warten. Ich muss mich verwandeln, dass mich kein Mensch erkennt. Das Gesicht mit Schlamm bedecken. Die Haare verfilzen zu Knoten. So laufe ich nackt in Sturm und Himmel hinein und soll für niemanden mehr Edgar sein.
Abschließend komme ich noch auf ein Stilmittel von Shakespeare, der ja uns als Publikum nicht im Unwissen lässt, sondern wir werden ja, wir sehen ja sichtbar auch all diese Intrigen, was da hinter dem Rücken vor sich geht. Da ist ja auch vor allem Edmund eine Figur, die immer wieder aufmacht zum Publikum, auch so in so Kommentarrolle schlüpft, das Publikum so mit reinnimmt. Kannst du uns dazu noch was erzählen zu dieser Ebene des kommentierenden Edmund?
Also es gibt es ja bei Shakespeare sehr viel, diese Besides, dass man eine wichtige Information nochmal unterstreicht, indem man sie wirklich ganz, ganz offiziell und öffentlich macht. Ich finde das sehr, sehr spannend, weil das ein bisschen eine, für mich ist ein bisschen eine Verbrüderung. Ich habe meine eigene Armee dabei. Die wissen von Anfang an, was jetzt hier passieren wird. So, und sich dann trotzdem auch überraschen lassen zu können, wenn das mal eintritt oder nicht eintritt. Das ist ein tolles Mittel.
Also dann, rechtmäßiger Bruder, rechtmäßiger Edgar, steht mir dein Land zu. Because, den Bastard, das bin ich, liebt der Vater wie den Ehelichen. Fuck my life, das ist ein schönes Wort, oder? Ehelich. Also dann, mein Ehelicher, wenn mein Plan aufgeht und dieser Brief glückt, soll Edmund, der Niedrige, wie gesagt, das bin ich, niedertreten den Ehelichen. Ich will wachsen und gedeihen. I shall prosper. I shall grow. Jetzt! Ihr Götter, stand up for the bastards!
Ja, vielen Dank für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Ich lade nochmal ganz herzlich unser junges Publikum ein, rauszugehen, reinzukommen zu uns, Live-Theater zu erleben. Denn Theater ist live und bleibt live. Also kommt zu uns und schaut euch König Lear an. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön. Dankeschön.